Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Box Podcast, Ausgabe 238. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Hey ho.
Diesmal ohne Vincent Feigenwurz wie in der letzten Ausgabe. Zu der Folge sagen wir am Ende des Podcasts nochmal ein bisschen was. Und da es ja diese Woche natürlich durch Corona wieder keine Kämpfe gab, beginnen wir mit den News und kommen dann später noch zu den Zuhörfragen, die ja doch ganz nett sind diese Woche. Und dann fangen wir einfach mal an mit den News. Was gab es denn da so Schönes zu berichten, Samira?
Ja, Mahmoud Shah hat auf Facebook auf seiner Fanpage verkündet, dass er sein Trainerteam auf jeden Fall erweitert. Er ist ja noch amtierender WBA-Weltmeister im Schwergewicht, wie er schreibt, und will es auch noch lange bleiben. Ja, natürlich kann er gerade nicht kämpfen. Also wegen der Corona-Zeit wurde sein Kampf natürlich abgesagt, wegen der Corona-Krise. Und
gegen wen sollte der denn kämpfen?
War nicht.
Gegen einen anderen WBA-Weltmeister, oder?
Wer war denn der letzte Gegner?
Der letzte Gegner war Ustinov vor 2,5 Jahren.
Nein, das wurde doch abgesagt. Ein Gegner wurde
Fresso Kendo.
Fresso Kendo war der, genau.
Der seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr gekämpft hat, aber dennoch irgendwie noch Recht auf den Shot hat. Irgendwie so ganz komisch.
Da war doch noch Don King irgendwie mit beteiligt, oder?
Ja, aber das Ding ist doch. Nee, das Ding gegen Okwendo war doch komplett vom Tisch. Da gab es doch einen Kampf von einem Don King-Boxer.
Achso, das vermische ich
gerade. Trevor, war das nicht Trevor Bryant? Nee.
Könnt ihr ja mal googeln, ich kann ja mal weiterlesen, wenn sein Team ist.
Alles also
man
merkwürdig.
Weiß es halt schon gar nicht mehr. Es ist echt so, auf jeden Fall, er hat geschrieben, mein Kampf wurde abgesagt. Also er hat seinen Gegner jetzt auch nicht genannt, deswegen. Ja, auf jeden Fall gehören jetzt zu seinem Team Maurice Weber, den kennt man ja auch noch, und Petri Dobroschi. Sagt euch das noch was? Also ich glaube, der war auch bei Felix Sturm, waren beide, glaube ich, Boxer.
Ja. Also Weber kenne ich auf jeden Fall, auch vor allem aus seinem echt guten Kampf damals gegen Jack Kulkai. Da hat er mich ja echt schwer überrascht.
Ja, das war auf jeden Fall ein guter Kampf. Aber den anderen kennt ihr auch vom Gesicht bestimmt. Also ich habe den so in Erinnerung, dass er auch bei Felix Sturm mit im Gym war und auch da mit trainiert hat als Boxer, glaube ich. Da war halt wahrscheinlich er dann auf der Undercard oder so, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall gehören die jetzt zu seinem Team und irgendwie macht er seine Vorbereitung mit Shikru Aksu und er ist ja der Trainer von Agit Kabayel, aber die sind ja immer in Düsseldorf und ich denke mal, dass er halt mit den beiden anderen Köln wahrscheinlich trainiert, er ist ja aus Köln und dann wahrscheinlich für die Vorbereitung immer nach Düsseldorf fährt oder so.
Ich weiß, das ist jetzt auch nicht, das ist auch nicht die Distanz. Das ist wahrscheinlich für viele Leute in Brandenburg oder Berliner Umfeld eine normale Arbeitsreise.
Ja, klar, das ist ja nicht so weit. Aber ich weiß jetzt nicht, ob drei Leute wirklich immer zusammenarbeiten, glaube ich jetzt nicht. Wahrscheinlich nur in der heißen Phase und so.
Vielleicht hat er auch gleich 4, 5, 7, 8 Trainer gleichzeitig. Weiß man das?
Weiß man nicht, aber ja. Ja, von denen hat man auf jeden Fall lange nichts mehr gehört. So. Von daher, mal gucken.
Aber es wäre halt schön, wenn Shah irgendwie, wenn er mal im Ring überzeugen würde und nicht irgendwie so durch Nachrichten.
Ja, aber ohne Scheiß, der Typ ist jetzt seit 2,5 Jahren, kann der sich Weltmeister schimpfen. Seit 2,5 Jahren hat er nicht geboxt. Ich kenne keinen Boxer, der so lange Weltmeister, in Anführungszeichen Weltmeister war, ohne einen Kampf zu haben. Selbst Joe Louis, der nur einmal im Jahr oder so geboxt hat, hat nie diese Zeitspanne gehabt. Oder wie hieß nochmal der den Guillermo Jones, der hat ja auch teilweise längere Durststrecken gehabt, aber doch nie 2,5 Jahre. Oder irre ich mich da?
Nein, aber das passt halt so in so ein Bild, was man da so von hat.
Ja, übrigens hieß der Boxer, also als Kampfname hieß der Patrick Dobroschi. Sagt euch das
ja,
nichts?
Ja, der sagt mir nur was. Ich habe mir schon gedacht.
13-2-3, also der hatte jetzt nicht so eine lange Karriere, aber der war auf jeden Fall auch bei Felix Sturm. Also stimmt, die haben Petrit in Patrick umgenannt, haben sie halt schon früher gemacht. Seinen letzten Kampf hat er gegen Lolenga Mock verloren.
Warum Patrick und nicht Peter zum Beispiel? Weiß man auch
ja,
nicht.
Ja, aber egal. Hätte auch gepasst. Ja, ja. Da gibt es viele Namen zur Auswahl.
Ja, ja, also einen richtig schönen alten rheinischen Namen. Heribert.
Ja, das könnte auch sein. Achso, und der letzte Gegner von Manuel Char, wenn ich, also Mahmoud Char, will er, glaube ich, aber wird immer noch in der Presse Manuel Char genannt, keine Ahnung, auf jeden Fall. Der letzte Gegner war Trevor Bryan, wenn ich das jetzt nicht falsch gerade nachgeguckt habe, ja. Stimmt, der war von Don King, genau. Und Fresco Guano wurde ja vorher schon abgesagt. Also, ja, ist eh schon alles. War schon so viel durcheinander, dass man schon gar nicht mehr weiß, echt.
Ja, und dann irgendwie hier Doping und da weiß doch kein Mensch mehr.
Ja, da wurde auch immer so viel gesagt. Ja, sie boxen in Kinshasa oder in sonst wo, Las Vegas. Also war so immer so viel Gerede und mit Don King und ja, weiß nicht. Und alle dachten nur, ja, warten wir mal. Ich glaube, sie wollten auch die Halle in Köln irgendwann mal voll machen und ja, ja, keine Ahnung. Waren halt immer viel, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Das sind die
News. Darf ich euch mal fragen, wie es euch bei so Sachen geht? Also ich habe das immer bei Mahmoud Char immer dieses. Ich weiß nicht, also immer wenn ich irgendwelche Nachrichten von ihm höre oder großen Ankündigungen da kommen, da habe ich so ein Bild von mir, dass ich da sitze und aussehe wie Atze Schröder und immer so denke, ja nee, ist klar, hör
mal. Ja.
Habt ihr das auch, dass ihr lest das und denkt nur so, ja nee, ist klar, hör mal.
Ja, man hat halt ein gewisses Bild, ne? Das ist halt so seit den Kämpfen von Char gegen Eirich.
Ja, boah, ja, dieser komische Erstrunden-K.O. in Köln. Ja,
ja. Ja.
Den habe ich ja damals live im Online-Stream von, ich glaube, Boxen heute gesehen.
Und wenn man sich das Ding nochmal anguckt, man sieht einfach, dass er nicht einen Treffer landet und er geht einfach K.O. Und das ist einfach so lustig, ne? Und seit dem Ding und seitdem ich so andere Sachen irgendwie so mir erzählt wurden, oh, ja, das ist. Ich weiß nicht, wie real das ist. Also, das. Keine Ahnung. Man kann sich ja selber ein Bild machen, wenn man Char mal boxen sieht und sich überlegt.
Ja, wir haben ihn ja alle schon gesehen.
Ja, wie viel Skill ist da? Ja, da kann man sich ja. Wie viel technisches Vermögen ist da? Kann man sich selber eine Meinung zu bilden? Wie viel Schlagkraft ist da? Kann man sich auch selber zu eine Meinung bilden? Wie sind manche Kämpfe ausgegangen? Skurril. Und ja, da kann man sich selber dann selber beantworten, wie real das Ganze ist.
Der beste Kampf auf der Veranstaltung da in Köln war ja der von Werner Kreisgott gegen Danny Williams.
Jetzt musst du nochmal zusammenfassen, was da war. Was so passiert?
Nix, das war einfach nur der beste Kampf von der Qualität her.
Ach so, okay. Ich erinnere mich daran gar nicht mehr so genau.
Es war jetzt auch, sag mal, das ist jetzt auch keine Veranstaltung gewesen, die in die Annalen eingehen wird. Das war da, glaube ich, so eine Veranstaltung, die irgendwie exklusiv damals in einem Online-Stream mit einer Kamera auf boxenheute.de übertragen wurde.
Ja, stimmt, die haben das mal versucht, da mit Livestreams und so, ja.
Das war, wenn ich mich richtig erinnere, auch der erste Kampf nach seiner Niederlage gegen Vitali Klitschko. Und da ist der, glaube ich, auch mit 120 Kilo oder so in den Ring gestiegen. Oder 119. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich mag mich da täuschen. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Nummer nicht lang ging.
Auf jeden Fall, ja, auch wenn man jetzt nicht über seine boxerische Qualität redet, aber es geht ja einfach darum, dass man alles, was um ihn herum irgendwie passiert, auch wenn er jetzt nicht immer da Schuld hat oder so, manchmal sind es auch irgendwie äußere Umstände, ist einfach unglücklich für ihn, weil man halt nicht mehr so richtig ernst nimmt, was da verkündet wird, weil einfach zu viel verkündet wird, was dann nicht eingehalten wird. Ich glaube, das ist bei ihm so ein bisschen das größte Problem. Aber ja, mal gucken, ob sich das in Zukunft ändert.
Ja, nee, ist klar.
Okay, dann kommen wir mal, kann ich ja mal einfach weitermachen. Dann bleiben wir mal im Schwergewicht. Jetzt gehen wir zu Deontay Wilder über. Der hat sich zu Wort gemeldet nach seiner Niederlage gegen Tyson Fury und zwar im PBC-Podcast. Ganz interessant. Wer sich das ganze Interview anhören will, kann er gerne bei YouTube machen. Im Endeffekt sagt er, dass er eine OP hatte am linken Bizeps nach dem Kampf gegen Fury und sich gerade so ein bisschen ausruht und auch kein Workout machen kann. Und er immer noch über den Kampf so ein bisschen reflektiert und darüber nachdenkt und auch nicht so unbedingt gerne darüber reden wollte, hat man gemerkt. Also am Anfang auf jeden Fall nicht, dann wurde er ein bisschen redefreudiger. Und er hat halt auch, ja, er hat halt gesagt, dass er nicht er war im Ring und I was a zombie. Und er kann über viele Sachen nicht reden und I wasn't myself, er war nicht er selbst im Kampf. Das ist so seine, ja, war er ja auch irgendwie nicht. Dann hat er noch gesagt, ich sehe Fury nicht als Champion. We got a fight left, also wir haben noch einen Kampf übrig, also ja. Und ja, eigentlich war er in dem Interview auch recht, sagen wir mal so, ich fand das Interview sympathisch, weil jeder, der Deontay Wilder scheiße findet, so weil er immer so viel labert, sollte sich vielleicht das Interview anhören, weil er eigentlich ganz normal und ganz positiv so reflektierend rüberkommt. Vielleicht ist es jetzt auch nach der Niederlage geschuldet und er hat halt auch gesagt, ich habe vielleicht im Ring verloren, aber ich habe im Leben dazu gewonnen und so. Also er ist halt schon so ein bisschen geerdet geworden, hat so ein bisschen noch über die Boxszene abgelästert. Man hört so ein bisschen raus, dass er auch enttäuscht ist. Also er hat auch irgendwas gesagt von getting rid of the snakes in the grass. Also irgendwie ist er von seinen Leuten in seiner näheren Umgebung so ein bisschen enttäuscht worden, sagt, dass Boxing, also dass Boxen ein scheiß Business ist, ein dreckiges Geschäft und dass man sehr vorsichtig sein muss, mit wem man sich einlässt und so und dass es korrupt ist und dass er halt stärker zurückkommt als denn er war, also als jemals und so als je zuvor und ja, am Ende macht er jetzt ein bisschen Bomb-Squad-Move, so ein bisschen viel Talk, aber eigentlich kommt er echt sehr sehr geerdet und sehr cool so rüber, also auch so familiär, ich verbringe viel Zeit mit seiner Familie und so, also gar nicht so wie sonst vielleicht. Deswegen, ja, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung von dem Interview, ganz interessant, wer sich das anhören will, kann er gerne machen. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir weitermachen oder wollt ihr
also, was ich sagen? Sag mal, dieses Beschweren über sein Umfeld, das ein Boxer, das war jetzt eine Erkenntnis, die ja mein Leben verändert. Ja, so ist es, mal ganz ehrlich.
Ja, das sagen wir eigentlich jede Folge, ne? Was er jetzt, aber er hat vielleicht auch, naja, er hat gesagt, er hat es über die Jahre schon mitgekriegt, aber vielleicht jetzt sehr stark, weiß man ja, nicht, was passiert ist.
Man muss ja echt mal sagen, also ich finde generell im Sport und im Boxen, glaube ich, noch mehr ist, sagen wir mal so, mit Ja-Sagern und Arschkriechern oder dieses Arschkriechertum sehr stark verbreitet. Solange du erfolgreich bist, hat man sehr viel Freunde, aber kaum liegst du im Dreck, verlierst oder sowas oder weiß der Geil was, weg, ne? Hacken sie halt auf die Ich glaube aber, dass, also wenn ich mich jetzt mal richtig, wenn man mal so guckt, so in die Geschichte hat das ja gezeigt, war das doch schon immer so. Das ist ja. Doch, wenn ich das immer lese, denke ich auch so, das
bei
müsste
jedem
man doch
Boxer
eigentlich wissen.
Auch, ne?
Das
ja, aber ich glaube, man merkt es erst, wenn man es wahrscheinlich so richtig am eigenen Leib erfährt. Man hat es ja immer schon, ich meine, man kann sich ja nur daran erinnern, wie Wladimir Klitschko fertig gemacht wurde, als er ausgenockt wurde. Glaskind, der war auf jeder Zeitung, wurde überall als Nichtskönner abgebildet. Also der wurde ja auch stark fertig gemacht, obwohl der eigentlich in Deutschland immer gefeiert wurde. Und ja, er hat es halt jetzt vielleicht erlebt oder wurde von jemandem Engeres in seinem Camp vielleicht enttäuscht. Ach so, was er noch gesagt hat, er will zwei neue Leute in sein Team bringen auf jeden Fall. Und ja, hat sich viel nach so Who can you trust? Also viel nach so, ja, er ist halt sehr enttäuscht, glaube ich, von irgendwas. Und was hat er noch gesagt? I will reveal a lot of things. Also über den zweiten Kampf, ich will, ja, er wird irgendwann ganz viele Sachen verkünden oder wird irgendwas verkünden. Weiß nicht, was da schief lief oder keine Ahnung, man weiß es ja alles nicht so. Vielleicht hat er es auch nur so gesagt, damit es interessant, damit er irgendwie eine interessante Ausrede hat. Aber anscheinend lief da wahrscheinlich auch irgendwas schief, über das er halt jetzt noch nicht reden kann, sondern irgendwann später. Ja. Und er hat noch gesagt, Geld ist die Wurzel allen Übels. Also sehr viele Weisheiten von Deontay Wilder, so kennt man ihn gar nicht. Also der neue Philosoph Deontay Wilder ist on air. So, keine Ahnung. Ja. Nee, also ich fand es ganz interessant, aber ich fand den ja eh immer ganz unterhaltsam, von daher, ja.
Platos, Nietzsche, Wilder.
Platon? Ja, Wilder gehört dazu jetzt, neuerdings, ja, auf jeden Fall. Ja, was haben wir noch für News? Ach so, dann kommen wir jetzt noch zum nächsten Schwergewicht. Wir bleiben heute sehr schwergewichtig. Ja, Anthony Joshua habt ihr vielleicht auch gehört, er hat Tyson Fury zum Kampf herausgefordert und ja, möchte gern gegen ihn kämpfen, am liebsten auch sofort, so wie ich das verstanden habe. Er würde am liebsten lieber gegen Tyson Fury jetzt kämpfen, als gegen Kubrat Pulev. Ja, was man vielleicht auch nachvollziehen kann, weil der Hype wahrscheinlich einfach viel größer wäre bei den beiden Kämpfern, aber das kann man sich ja nicht aussuchen und ich weiß nicht, ob Kubrat Pulev sich da irgendwie auszahlen lässt und zur Seite tritt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ja, war wahrscheinlich auch einfach auch nur so eine Verkündigung, damit er wieder über die beiden oder um den Kampf schon mal zu hypen, weil er meinte so, ja, es wäre cool, also gerichtet an Tyson Fury, es wäre cool, wenn wir nach der Corona-Pandemie so den Kampf verkünden könnten. Aber ich meine, davor muss Joshua eigentlich noch zwei Kämpfe machen und Tyson Fury hat auch noch einen Kampf gegen Wilder zu machen, deswegen sehe ich das jetzt nicht so realistisch. Oder was meint ihr, dass das irgendwie dazu kommt, ganz schnell?
Ich sage mal, bedingt durch Corona wird da sowieso erstmal nichts passieren. Dann muss der Kampf gegen Pulev absolviert werden. Dann hast du immer auch noch einen Usyk, der seinen Anspruch geltend machen kann.
Auch wird, hat er auch gesagt, auch wird. Also der tritt nicht zur Seite so, deswegen.
Ja, da wird, also ich kann mir selbst gar nicht, und ich kann mir auch noch nicht mal vorstellen, dass das nächstes Jahr was wird. Einfach weil da momentan einfach noch zu viel in der Pipeline steht.
Ja, ich denke, sie bauschen das. Sie fangen jetzt an, einfach den Kampf zu hypen und aufzubauschen. Ich denke mal, Eddie Hearn hat einfach Joshua gesagt, jetzt mach mal die Kampfansage. Wir haben jetzt noch anderthalb Jahre Zeit, um den Kampf zu pushen. Und dann
aber irgendwann kommt er halt. Ne? Tyson Fury gegen Anthony Joshua ist ein Kampf, der keinerlei Promo bedarf. Brauchst du einfach mal sagen, Tyson Fury. Und da müsstest du schon drei Wembley-Stadien mitfüllen können. Da könntest du ein Zeppelin-Feld füllen. Da könntest du nochmal den Nürnberger Reichsparteitag neu für aufmachen und du würdest das voll kriegen.
Theoretisch schon, aber vielleicht wollen sie einfach den Hype einfach noch größer machen, damit sie halt einfach mehr Geld damit verdienen, auch mit den Fernsehsendern, vielleicht mit den Orten, wo sie den veranstalten. Keine Ahnung. Irgendwas wird ja dahinter stecken, weil sonst hat es ja keinen Sinn, warum er jetzt irgendwie unbedingt so eine Ansage macht. Keine Ahnung. Oder im Gespräch zu bleiben. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind mit Großveranstaltungen, also in Deutschland ist es ja so, dass bis 31. August auf jeden Fall keine Großveranstaltungen mit Zuschauern stattfinden werden oder untersagt sind. Jedes Bundesland wird es natürlich noch einzeln entscheiden, was für das Bundesland Großveranstaltungen sind. Also da geht es dann auch um verschiedene Zahlen wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass sich da alle so einheitlich einigen können. Aber ja, was heißt das für den Boxsport?
Gute Frage. Ich finde, also soweit ich das auch gehört habe, Eddie Hearn plant ja weiter Boxveranstaltungen. Wie die aussehen würden, weiß man nicht. Aber ich meine mal von ihm gehört zu haben, dass er auch mit dem Gedankenspiel, sagen wir mal, so einen Kampf in einem Land stattfinden zu lassen, wo die Regularien einfach nicht so stark sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, zumal er ja da auch wieder gut Geld kriegen könnte.
Ja, ich glaube auch, dass Eddie Hearn auf jeden Fall probiert, so schnell wie möglich wieder zu veranstalten und wenn es sein muss, halt auch ohne Zuschauer. Dann wird es halt übertragen, Pay-Per-View wird halt was kosten, wird vielleicht mehr kosten als sonst, weiß man halt nicht, dann die Einschaltquote, aber ich denke auf jeden Fall, dass die nicht so viel Zeit haben und auch nicht so viel Geld verlieren wollen, dass die halt echt Ewigkeiten warten, weil wer weiß, wann überhaupt mal viele Zuschauer in ein Stadion können, also das weiß ja kein Mensch so. Das kann auch noch ein Jahr dauern, es kann ein halbes Jahr dauern, also schnell wird es auf jeden Fall nicht sein. Kleine Boxveranstaltung, okay, aber so eine die Hörnveranstaltung sind halt alle groß oder die meisten.
Ja. Das muss man auch gucken, wie da, man darf jetzt noch nicht vergessen, wir hier in Deutschland kommen ja noch verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, ich habe jetzt gelesen, im weltweiten Ranking sind wir auf Platz 2 der Länder, die das mit am besten handeln. Aber in England, da ist ja, ich sag mal, die Kacke richtig am Dampfen. Da weißt du ja auch nicht, wie dann da die Regularien sind. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass auch der Hearn die Augen nach anderen Richtungen aushält, wie war ich jetzt genannt Saudi-Arabien oder in Afrika ist ja Corona nicht so wirklich ein Thema, beziehungsweise in Afrika wird, glaube ich, auch einfach keiner getestet auf Corona. Ja, Frage ist halt, wo macht es finanziell am meisten Sinn? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn du jetzt diesen Riesenvertrag mit DAZN hast, die ja über ein Abo eigentlich sich finanzieren, dass die dann darüber Pay-Per-View machen. Ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass sie sagen, pass mal auf, die Zeiten sind gerade schlecht, wir veranstalten, aber ihr kriegt jetzt anstatt 40 Millionen Dollar Gage, ich übertreibe jetzt mal, in Anführungszeichen nur 10.
Ja, ja, klar, das kann sein. Also man kann es halt alles nicht so, bis jetzt kann man sowas halt noch gar nicht sagen. Man weiß auch nicht, ob die anderen Länder dann, ob man überhaupt dahin, okay, die haben Privatjets vielleicht, aber trotzdem, ob die anderen Länder dann dich als Ausländer aus irgendeinem Land einreisen lassen oder du nicht unter Quarantäne musst und so, das weiß man ja alles nicht. So, von daher ist es ganz schwer zu planen, aber natürlich werden die so schnell wie möglich versuchen, auch in Deutschland bestimmt, so eine Geisterkämpfe zu machen, denke ich. Also auch wenn Dirk Jamsky, glaube ich, gesagt hat, dass er in einem Interview nichts davon hält, weil er meinte, das lebt, Kampf lebt natürlich auch von der Stimmung und dass der Heimvorteil dann irgendwie verloren geht und dass das Publikum halt gar nicht mitgeht bei irgendwelchen Schlägen. Also er findet das nicht so gut.
Oh, der Heimvorteil geht verloren.
Ja, aber das glaube ich nicht, weil die Ringrichter sind doch immer noch
vom Veranstalter verpflichtet
oder nicht. Nein, aber sind auch immer noch vom Veranstalter verpflichtet. Vielleicht lassen sie sich nicht so beeinflussen durch das Publikum, das vielleicht schon, aber ja, denn davon muss man
nicht. Im Endeffekt klingt das doch eigentlich nach einer sehr logischen Sache. Wenn man mal so drüber nachdenkt, oder?
Ja. Willst du noch die letzte News verkünden?
Ja, eine traurige News eigentlich. Oder was heißt eigentlich? Es ist eine traurige News. Eddie Cotton, legendärer IBF-Referee, ist jetzt mit 72 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Man kennt ihn vor allem, denke ich mal, einer der berühmtesten Kämpfe, die er als Ringrichter geleitet hat, war der Kampf zwischen Lennox Lewis und Mike Tyson. Ein Boxer, also er selbst war ja auch aktiver Amateurboxer gewesen, auch ein recht guter. Und er war ja aufgrund seiner Größe auch selbst prädestiniert, so Kämpfe zu leiten, die im Schwergewicht stattfanden. Weil man, sagen wir mal, wenn du jetzt 1,60 Meter oder 65 Mann bist und dazwischen den 1,90 Männern rumhüpfst, wirst du dann auch nicht so wahrgenommen. Also von daher, ich fand den eigentlich so als Referee, was ich so noch in Erinnerung habe an Kämpfen, weil er ist ja auch schon eine Weile nicht mehr tätig gewesen, habe ich eigentlich immer noch ein relativ gutes Bild. Aber gut, vielleicht mag das jetzt auch in dieser Nostalgie ein bisschen verklärt sein. Auf jeden Fall, er ist leider an den Folgen von Corona gestorben. Und in den USA, die USA sind ja momentan das mit am stärksten betroffene Land durch Corona. Da könnte man ja echt nochmal wieder auf die Nummer mit Eddie Hearn zurückkommen. Also ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass da in naher absehbarer Zeit größere Boxkämpfe auch stattfinden werden. Zumal ja die USA, eigentlich wird da glaube ich gar nichts in nächster Zeit passieren, denn die USA sind ja schon eine Sportnation. Baseball, Football, Basketball, alles Großveranstaltungen, sei es nur College-Football. Aber ich glaube, da wird in den nächsten ein, zwei Jahren wird da eine Menge vor die Hunde gehen, wenn ich das jetzt mal so mir gerade vor Augen führe. Naja, ja. ich schweife ab.
Ja, aber ja, wahrscheinlich schon, aber hoffen wir trotzdem nicht. Ja, dann kommen wir zu den Fragen, oder?
So ist es.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da fragte der gute Heiko: Hallo, glaubt ihr, dass wenn man im deutschen Boxen eine Show wie Michael Smolik gegen Mo Abdallah macht, die Leute wieder für den Boxsport in Deutschland begeistern kann? Ich meine nicht den Kampf selber, der war schlecht, sondern das Theater davor. Sehr viele Leute waren heiß auf den Kampf. Ja,
natürlich. Habt ihr es mitgekriegt?
Ich muss sagen, ich kenne nur diese Begriffe nur aus diesen Videos von, wie heißt nochmal dieser eine Kanal von dem
Ultimate Boxing von Ultimate Arik Shahbani?
Da, ja, genau, da habe ich die Namen gemacht. Mal gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,
wer. Ja, das, also,
dieser sind, Kickboxer, ne?
Genau.
Ja, genau.
Und ich kann nur sagen, für mich persönlich, ich UFC oder so verfolge ich sicherlich schon am Rande so, aber so Kickboxen, da bin ich einfach raus, ne? Ich meine, ich kenne die beiden. Aber
habt ihr das im Vorfeld überhaupt mitgekriegt? Also ist ja auch die Frage. Also schon über die Videos halt von anderen sozusagen. Aber dass es da so Beef gab und dass sie sich so angefeindet haben. So.
Ja, so ein bisschen. Aber er meint das, glaube ich, wenn man das so im Boxen wieder machen würde.
Ja, ja, natürlich. Aber ich meine, das ging auch schon sehr weit bei denen, weil im Boxen gab es, glaube ich, in letzter Zeit sowas gar nicht, weil nicht nur die beiden. Ich meine, das ist ja auch immer das, heutzutage hat ja auch jeder Kampfsport einen eigenen YouTube-Channel, weil die anscheinend zu viel Freizeit haben, keine Ahnung. Aber ist ja ein bisschen so. Und Michael Smolik hat ja, glaube ich, auch einen YouTube-Channel und der andere, Mo Abdallah, äußert sich auf anderen, glaube ich, Kanälen und die arbeiten dann immer mit bestimmten YouTubern zusammen und haben ihre Sympathien, was auch okay ist. Und die haben sich halt extrem angegriffen gegenseitig und halt ja, es war schon fast zu viel. Also ich habe es ein bisschen verfolgt, aber auch eher durch Ultimate Boxing. Und da fand ich es halt auch nicht so gut, dass man dann unbedingt so Partei ergreift und dann halt zu persönlich vielleicht wird. Natürlich hat es irgendwie den Kampf angeheizt, aber ich glaube, die Enttäuschung, wenn man es... Ich habe mir dann wirklich auch den Kampf irgendwie, ich glaube, die Zusammenfassung angeguckt, der war wirklich nicht gut. Ja, Moabdallah wurde ja, glaube ich, so als Favorit oder der wird ihn halt, viele dachten, er wird ihn locker schlagen und am Ende war es halt gar nicht so und er konnte nichts ausrichten, bla bla bla. Aber im Endeffekt hat Smolik da besser ausgesehen und er wurde ja ziemlich fertig gemacht und so und dann haben sich manche danach entschuldigt und so. Ja, weiß ich nicht. Also ich fand eher, wenn der Kampf danach so enttäuschend ist, ist es halt schlimm so, weil im Endeffekt war die Show vor dem Kampf besser als alles andere so, weil wenn dann so, weiß ich nicht, wenn diese Worte da nicht gehalten werden, ich weiß es nicht, ob wir das im Boxen brauchen. Vielleicht ja, ein bisschen.
Ja, du, einerseits brauchst du das, um, sagen wir mal, jetzt generell vielleicht den Fokus mal wieder auf mal der Öffentlichkeit mal so auf Boxen zu lenken. Oh, da, ja. Ich meine, das tut mir jetzt leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber da fühlen wir drei uns, glaube ich, wieder etwas alt. Was haben wir uns damals gefreut? Was, Mike Tyson boxt, um 4 Uhr morgens aufgestanden, um dann irgendwo zu jemandem zu fahren, der Premiere hat, um den Kampf zu gucken? Oder was, Graziano Rocky Gianni boxt gegen Maske? Das wird auf RTL übertragen. Da haben wir uns am nächsten Montag in der Schule drüber unterhalten.
Ich klinke mir mal mit einem in die Runde, ne?
Oh, der Tommy.
Ein Ehrengast. Ein Ehrenmann.
Guten Abend.
Abend, hallo. Ja. Ja, natürlich. Aber fragen wir mal Tommy. Tommy, hast du den Streit zwischen Michael Smolik und Moabdallah mitgekriegt?
Ja.
Ach, siehst du, du hast den mitgekriegt. Krass, okay. Ja. Weil du dich dafür interessierst oder weil es einfach überall kam, so auf YouTube und so?
Nee, weil ich mich eher dafür interessiere.
Okay.
Denke hast mal, du... wenn du viel auf YouTube über, UFC schaust, was ich ja mache, oder allgemein MMA, dann war das als Vorschlag, ja. Und das habe ich dann verfolgt, war ganz witzig.
Meinst du, dass der Boxen, dass der Boxsport in Deutschland sowas auch braucht, dass dadurch die Kämpfe wieder interessanter werden?
Trash Talk, Ballyhoo?
Ja, sowas, genau, so eine Show wie vor dem Kampf von Smolik und Abdallah.
Boah, ist es schwierig, weil der Trash Talk stammt ja eigentlich aus Amerika. Machen wir uns ja mal nichts vor. Muhammad Ali ist ja eigentlich der Godfather.
Ja.
Vom Trash Talk. In Deutschland ist es immer nicht so gut ankommen, der Trash Talk. Ich fand es ganz witzig, aber zum Beispiel, wenn Felix Sturm, was der Einzige, wo mir jetzt einfällt, wirklich Trash Talk gemacht hat, ist dann unbeliebt gewesen.
Graziano Rocky Gianni?
Die Rocky Gianni ist selbstverständlich auch. Ist halt noch eine Generation weiter zurück.
Aber hat Felix Sturm so viel Trash-Talk gemacht? Manchmal, also aber...
Manchmal kam immer ganz drauf an, gegen Sebastian Spick schon,
Okay.
gegen Arthur Abraham, wo er halt in der Universum-Zeit noch war, gegen De La Hoya im Vorfeld, war auch Trash-Talk am Start, aber allgemein hat es natürlich schon nachgelassen. Ich habe auch mal mitgekriegt, Feigenputz gegen Abraham war auch einmal was, aber gut, die haben ja nie gegeneinander gekämpft, das war dann eher wirklich ernst gemeint. Sonst wüsste ich eine Karim Murat gegen Dominik Bösel war ein bisschen böses Blut. Aber sonst, nee. Und sonst halt die Klitschko-Gegner, wo man halt kennt, ne? War halt noch ein bisschen Trash-Talk mit Shannon Briggs. Aber sonst, nee. Das Thema ist jetzt genau übers deutsche Boxen, oder?
Ja, die Frage war halt, hallo, glaubt ihr, dass wenn man im deutschen Boxen eine Show wie Michael Smolik vs. Moabdallah macht, die Leute wieder für den Boxsport, also in Deutschland begeistern kann? Das war halt das. Darüber reden wir halt gerade. Das ist halt ganz interessant, aber ich denke mal, wenn die Leute schon drüber reden, ist es ja schon mal was gelungen. Also ich meine, wenn mehr YouTuber auch über deutsche Boxer was bringen würden, würden die natürlich auch bekannter werden. Ich meine, ob die dann unbedingt alle viele Fans kriegen, ist jetzt eine andere Frage, aber sie kriegen auf jeden Fall in anderen Sphären ein bisschen mehr Bekanntheit und sind halt nicht nur in dieser Boxszene halt vielleicht so verhaftet. Aber da muss man halt das auch wollen oder damit umgehen können. Ich meine, die werden ja auch alle viele gehatet, ne? Das ist halt auch so. Wenn du einen Trash-Talk anfängst, dann kommt es immer auch zurück und damit muss man auch umgehen können, das muss man wollen. Und ja, aber ich denke mal, so ein bisschen Action kann dem Boxsport nicht schaden. Also ja, kann man machen, aber ich meine, die meisten Boxer präsentieren sich eher nicht so in Deutschland, würde ich sagen. Vielleicht auch mit Absicht nicht so, wahrscheinlich. Ja.
Also meiner Meinung nach würde es dem Boxen einfach wegen der Publicity ein bisschen mehr helfen. Ist halt die Frage, auf welche, ich sag mal, du, Trash-Talk ja, aber der muss auch gekonnt sein. Und den können halt einfach viele nicht.
Ja, aber Trash-Talk wird immer, jeder Trash-Talk, würde ich sagen, generiert einen Shitstorm. Ich meine, was wurde Graziano Ronchigiani früher auch von der Presse zerfetzt? Oder auch von Leuten, die von den Maskelager, wurde er auch nicht es gab auch immer zwei Lager. Die einen fanden halt den Gentleman gut und die anderen fanden halt so das Raubein Graziano gut. Und die haben sich immer gegenseitig gefetzt. Und wenn die früher schon Facebook gehabt hätten und Boxen 1 Fangruppe und so, hätten sie sich auch gegenseitig alle angekackt. Das ist halt so. Das ist halt
natürlich ist immer das normal, so. Aber ne? Man muss ja sagen, zwar hat Ronchigiani zwar einen Shitstorm gekriegt, aber er hat aber auch Leistung gezeigt.
Ja, natürlich, das darf man nicht vergessen, natürlich. Er hat natürlich auch Leistung gezeigt, ja. Natürlich immer schwieriger mit so einem, stimmt, Tom Schwarz hat, glaube ich, auch so ein bisschen manchmal Trash-Talk gemacht, aber es ist natürlich schwierig, ja, wenn du nicht der Beste der Welt bist, Trash-Talk zu machen. Ne? Das ist halt für einen Mayweather leichter.
Ja, Trash-Talk aber bitte, bitte, das ist Tom Schwarz mit einem Atemzug mit Mayweather oder irgendwie auch Rocky zu nennen, das ist so übel.
Samira, du gehst jetzt in die
Stimme. Nein.
Nächste Frage.
Es geht ja nur ums Trash-Talk, aber solche, es ist ja nicht nur allgemein.
Oder hast du gerade den Eugen getrash-talkt damit?
Ja, aber es ist nicht allgemein im Boxen. Ich meine, das haben wir schon oft gesagt. Das Feuer ist im Boxen halt total raus. Die sind alle viel zu lieb. Es gibt einfach keine Mayorgas mehr oder so, die einfach ein bisschen Alarm machen. Die sind einfach langweilig, die meisten Boxer. Welcher Boxer ist denn noch wirklich spannend heutzutage? Also da gibt es doch wirklich wenige.
International gibt es auch wenige, ja.
Wer moralisiert denn? Ja, das ist vielleicht noch
irgendwie Furies.
Ach, Wilder. Was ist das denn? Irgendwie so Fury oder Saunders oder so. Ja, aber so richtig Trash-Talk-Meister gibt es doch gar nicht im Boxen. Also wenn, vielleicht noch Fury der King. Aber,
Fury, würde ich sagen,
ja. Aber sonst, wer ist denn da wirklich ein guter Trash-Talker?
Er ist auch eine Kunst, ne? Das kann auch nicht jeder, ne? Also das ist echt.
Muss man auch können.
Ja, das ist nicht so einfach.
Wer war das nochmal gewesen? Ich glaube, das war doch Ralf Ronchigiani, der mal gesagt hatte, der Typ kann kein Weltmeister sein, der raucht und trinkt nicht.
Ich bin wieder zurück, ich habe einen Verbindungsabbruch. Tut mir leid.
Problem. Wir können ja zur zweiten Frage übergehen, wenn ihr wollt.
Gerne.
Soll ich die vorlesen? Okay.
Ach, ja.
Okay, dann mache ich mal von Kim. Und zwar, was meint ihr, wären ohne Sauerland Leute wie Ottke, Huck und Maske Weltmeister bei einem anerkannten Verband geworden, wenn alles neutral abgelaufen wäre und kein Kampf im eigenen Wohnzimmer stattgefunden hätte, sondern alle Kämpfe auf neutralem Boden mit neutralen Punktrichtern und einem neutralen Ringrichter?
Naja, also das gibt's ja nicht. Ja, das hat's ja noch nie gegeben bei keinem Boxer. Außer vielleicht den Abstrichen bei Ali. Der hat halt auswärts irgendwie gekämpft und dann gewonnen, aber... ist eine schwierige Frage. Selbstverständlich nein. Wir wären nicht so erfolgreich gewesen, definitiv nicht. Aber das ist halt das Boxen. Jeder hat irgendwie seinen eigenen Promoter, bis auf ein paar Ausnahmen. Würde mir jetzt spontan noch einfallen, Glenn Johnson war so einer, wo Weltmeister geworden ist und nicht wirklich beim großen Promoter war und rumgedingelt ist. Sonst ist wirklich... Nee, gibt's eigentlich nicht. Aber auf die Frage definitiv nein.
Ja, okay, muss man halt international sehen und dann, es hat jetzt auch nicht nur was mit Sauerland zu tun, ne, mit den deutschen Boxern und so, ist einfach ja, weltweit so wahrscheinlich.
Wären die Weltmeister geworden, das kann man so nicht sagen, ne, weil ob die gleiche Karriere gehabt hätten, da Tommy schon recht, definitiv nein. Ob sie Weltmeister geworden wären, vielleicht schon, weil Huck ist es ja nicht so, dass Huck irgendwelchen Leuten zum Beispiel aus dem Weg gegangen wäre. Er hätte schon die Besten geboxt im Cruiser und wäre einer dieser Gegner dann vielleicht auch mal Weltmeister gewesen. Vielleicht hätte er sicherlich auch mal gewonnen, aber er wäre sicherlich nicht so lange Weltmeister gewesen.
Er hat den Titel auf jeden Fall nicht. Er hat gegen Lebedev verloren, damals in meiner Augen. Das ist ziemlich klar eigentlich. Gegen Aslan verloren, war auch Heimurteil. Ja, gab es mehrere strittige Urteile über den Hook. Aber selbstverständlich, ich glaube schon, im Cruisergewicht ist es immer möglich, Weltmeister zu werden. Zu alle zur damaligen Zeit war ja auch Vlodacic Weltmeister und so.
Richtig, außerdem sind das ja auch Leute gewesen, die von der Qualität weit über den Boxern heute, der heutigen Zeit sind, also den deutschen Boxern.
Ja.
Also gerade Maske, Ottke oder so, oder auch Hook in der Prime, oder Sturm oder Abraham, Leute von dieser Qualität haben wir zurzeit im deutschen Boxen einfach nicht. Gibt niemanden, der dieses Level hat. Und das waren Leute, die sicherlich auch, ja, ne, sicherlich auch durchaus Glück hatten durch ihre Promotion, aber das ist halt so im Gegensatz zum Beispiel.
Ich meine, das gibt es aber überall. Jeder
Boxer hat
irgendwie Glück gehabt durch
einen natürlich. Während
keine hingegen, Ausnahme.
Genau, zum Beispiel Axel Schulz hatte vielleicht eher Pech, dass er, wenn der Kampf irgendwie unter Sauerland-Regie gegen Foreman in Deutschland ausgerichtet worden wäre, hätte er sicherlich das Urteil 100% gekriegt, ähnlich wie Sturm auch gegen De La Hoya. Aber dass das jetzt irgendwie Schulz gegen Foreman gewonnen hat, das weiß ja jeder eigentlich, dass er eigentlich schon gewonnen hat. Aber daran sieht man einfach auch, ne, der Heimboxer wird jetzt nicht unbedingt benachteiligt, ne? Und hatte so jemand wie Ottke vielleicht irgendwie auch mal Glück, oder?
Es gibt's ja eigentlich selten.
Ja.
Also wenn ich mir jetzt da denke, welcher Heimboxer hat er mal in Deutschland durch Punkte verloren? War Sebastian Spick gegen Daniel Giel? Sturm Obama in seiner eigenen Regie? Dann fängt schon an. Hook gegen Povetkin vielleicht. Aber
ja, genau, aber das ist halt die Frage, ob nicht Sauerland und genau, ja vielleicht lieber Povetkin haben siegen sehen. Das ist die
ja,
Frage.
Ja, das hat Uli Wegner ja auch gesagt. Ja, das hat ja. Er. Also das ist Uli Wegners Sicht auf jeden Fall. Ja, auf
das
jeden
ist dann Fall. Die Frage, wer da wirklich Heimboxer war. So, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es ja gewinnt.
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Das Publikum und der deutsche allgemeine Zuschauer war schon von Marco Hook in den Kampf. Deswegen.
Ja, ja, klar.
Hook hat ja den Kampf gezogen. Weil Povetkin war ja hier eigentlich, außer bei den Nerds, eigentlich ein unbeschriebenes Blatt nach wie vor, weil er halt kein Deutsch gesprochen hat.
Ja, klar, aber es gab ja die Co-Promotion zwischen Sauerland und dem Povetkin-Promoter damals. Und ja. Die Frage ist, ob es im Sauerlands Interesse gewesen wäre, dass Hook das Punkturteil bekommt. Und das würde ich vielleicht mal bezweifeln. Aber
weiß ja, so hatten die das ja auch als Gefühl, damit halt Povetkin danach halt so einen großen Payday kriegt. Also so
ja.
gegen Klitschko. So, ja.
Aber man kann natürlich zusammenfassen, dass die Karrieren von allen diesen Leuten nicht so verlaufen wäre, wenn sie nicht keinen Heimbonus gehabt hätten. Aber das gilt jetzt
bei jedem Boxer. Jedem Boxer
genau, so, das gilt halt per se nicht nur für deutsche Boxer, sondern für Boxer überall.
Es ist halt selten, dass, sag mal, der Gastboxer, der kommt, dann auch den Ring als Sieger verliert. Also berühmte Beispiel wären da jetzt für mich Tyson Fury gegen Klitschko oder Sergei Kovalev gegen Cleverly.
Ja gut, Kovalev hat ja gegen Cleverly doch K.O. gewonnen.
Ja, aber er war ja nicht der, sag mal, meistens werden ja Boxer mal geholt, wenn man zu Hause boxt, von denen nicht so viel Gefahr ausgeht. Aber du hast natürlich recht mit, sag mal so, du kannst natürlich einen Boxer, sag mal, du kannst natürlich, wenn ein Kampf über die Punkte geht, kannst du natürlich ein bisschen was drehen. Da hast du natürlich recht, da hat ja Kovalev keinen Zweifel aufkommen lassen.
Wobei es in England echt, ich meine, natürlich kriegen Heimboxer im Grunde das Urteil, aber in England geht es schon immer eigentlich einigermaßen fair zu.
Fairer als hier, würde ich sagen.
Ja, ich sage ja einigermaßen. Es gibt natürlich auch hier und da natürliche Urteile, wo man nicht so empfindet oder nachfinden kann, aber so im Allgemeinen würde ich jetzt sagen, dass England nicht so in Urteilen solches wie die Staaten, Deutschland oder andere Länder.
Ja. Es ist ja sowieso ein bisschen tendenziell ist das sicherlich so, das ist ja auch beim Fußball so oder so, dass in England ist Sport und ist eigentlich noch ein Tick fairer als anderswo eigentlich. Ähnlich wie in Japan auch, da wird ja auch eigentlich nicht beschissen.
Nein.
Weil es ist einfach, man sieht es ja teilweise auch bei den Kämpfen, wie wenn einer runtergeht, zum Beispiel, wenn der Heimboxer runtergeht, ich weiß nicht, bei Bremer gegen Gerei, das ist auch so ein Ding, das hat Bremer auch nicht gewonnen. Und das Ding hätte jeder andere Punktrichter wahrscheinlich oder jeder andere neutrale, wirklich neutrale Referee abgebrochen und so, aber nicht in dem Kampf. Und ja, ist einfach.
Ja gut, dann kann man aber natürlich Abraham gegen Miranda reinschmeißen.
Ja, ja, natürlich, ist ehrlich.
Ja.
Ja, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Im Großen und Ganzen betrachtet ist Bremers Kampfrekord ziemlich schwach. Das hat natürlich mehrere Umstände, sei es wegen Schwierigkeiten mit dem Gesetz, wegen Verletzung oder wegen dem Untergang von Universum. Nichtsdestotrotz hat Bremer als Profi nie gegen das geboxt, was man zu dem Zeitpunkt einen starken Gegner bzw. einen Weltklasse-Mann nannte. Daher meine Frage, wer sind die besten Gegner, die Bremer als Profi seit 1999 schlug? Das ist eine gute Frage.
Aber irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Hat der Kim nicht schon öfters mal Sachen zu Jürgen Bremer gefragt?
Ich glaube, ja. Also mir kam sie auch sehr bekannt vor. Ich glaube, wir haben öfter schon über Bremers Rekord, also im allgemeinen Kampfrekord geredet. So. Aber ja, müssen wir mal gucken durch.
Also natürlich Enzo Macarinelli an erster Stelle.
Ja, genau.
Ja, gute Frage. Ist natürlich wirklich so...
Ich würde sagen, vom Stellen her ist ein wirklich großer von ihm dagegen gut knapp. Weil da ist er. Hat er eigentlich lang Pause gehabt?
Ich glaube, also ich hab dich jetzt leider nicht ganz verstanden.
Ich sagte, der Kampf gegen Gutknecht vom Stellenwert her, weil er länger nicht geboxt hat, oder da der Wechsel war zwischen Universum und Sauerland, Kampf gegen Gutknecht war überzeugend, der Rückkampf gegen Mario Veit auch überzeugend, wobei Veit natürlich ja auch schon hoch war, kann man sagen. Es ist ziemlich schwierig. Und es war auch das große Problem für Universum, dass die ihre Weltmeister nicht ganz, ganz großen Kämpfe geliefert haben. Deswegen die Klitschkos Universum irgendwann verlassen. Das hat der Ahmed Öner damals wunderbar erklärt hier im Podcast. Die haben den Klitschkos haben mit Universum das beendet, weil die Kämpfe in Amerika nicht gekriegt haben. Naja, natürlich war Luis gegen Vitali, aber das war auch so aus Zufall Ersatzgegner, weil Kirk Johnson damals verletzt war, ist der eingesprungen. Aber sonst, außer Sturm vorher war da nichts. Und es ist ziemlich schwierig, nicht immer am Boxer festzumachen, sondern da war Universum auch viel. Die haben die ganz, ganz großen Kämpfe, die einfach nicht gemacht. War nicht finanzierbar. Auf der einen Seite und durch Hand aus.
Ja. Also generell, aber der beste Kampf in letzter Zeit war natürlich, also der stärkste Gegner, den Jürgen Bremer im Ring hatte, war wahrscheinlich Nathan Cleverley, oder? Gegen den hat er natürlich nicht gewonnen, so, aber ich wüsste jetzt nicht, wer war irgendjemand stärker so in seinem Kampfrekord?
Nein.
Eigentlich Nö. Nicht, ne?
Die Kämpfe aber gegen Schubanov oder sowas, die sind ja auch nie zustande gekommen.
Das ist ja alles eine Suppe, ne? So.
Ich weiß nicht, ob der Cleverley gegen Gerei gewonnen hat.
Was, gegen wen? Gegen Jürgen Bremer, meinst du?
Mhm.
Ach so, meinst du, wenn der Kampf weitergelaufen wäre, gegangen?
Ja, ich weiß nicht, der Cleverley ist ja einer, der wohl hinten raus eigentlich immer ziemlich abbaut, oder? Meiner Meinung nach.
Ja, eher, auf jeden Fall. Es ist in der sechsten Runde abgebrochen worden. Es war noch nicht vorbei.
Und Bremer hat ja einen Kampf gegen Gerei gehabt, ja? Richtig.
Gegen wen? Gegen Fall. Was hast du gerade gesagt?
Gegen Gerei. Gegen Gerei. Bremer hat doch gegen Gerei gekämpft.
Ja. Ach, Gerei.
Ach so, ja, du warst gerade ein bisschen abgehackt.
Wir würden schon sehr abgebrochen. Tut
aber
mir
jetzt
leid.
Besser, ja.
Ist es jetzt besser, ja?
Ja, red mal weiter und gucken wir mal.
Ja, ich würde sagen, Gerei ist stärker wie Cleverley. Meiner Meinung nach.
Okay. Also würdest du Gerei als stärksten Gegner von Bremer
dann einstellen? Dann ja.
Wo er dann Gerei. Das war 2008. Hm. Aber den hat er natürlich auch verloren. Beide dann, also die schweren Kämpfe hat er halt offiziell, also die gegen die stärksten Gegner hat er halt nicht gesiegt, so, auch wenn die Kämpfe vielleicht noch nicht vorbei waren oder so. Oder gegen Cleverly, vielleicht wäre es am Ende besser gewesen. Weiß man halt alles nicht. Und sonst, bei Bremer ist, glaube ich, das Problem einfach, dass wirklich die großen Namen einfach auch fehlen. So, selbst wenn er gute Gegner hatte, so, das sind alles keine, auch so ein Garei oder so, wer kennt den heute noch, der jetzt heute so Boxen guckt oder keine Ahnung, das sind halt so Sachen, das sind keine Big Names. So, ich glaube, deswegen kommt er, natürlich ist der Kampfrekord jetzt auch nicht groß, aber da, selbst wenn jemand da stark ist, der würde unterm Radar fallen, weil er gar nicht so bekannt geworden ist, dass man die Gegner vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt als irgendwie total stark oder so.
Also, ja, die Karriere war sowieso immer ein bisschen, eigentlich ist er ja auch kein wirklicher Light Heavyweight gewesen. Der Bremer ist vielleicht eher von der Physis vielleicht eher so ein Mittelgewichtler oder maximal Supermittelgewichtler, aber man ist ja damals ins Light Heavyweight gegangen, weil es ja relativ einfach Titel abzustauben gab, damit man gewisse Fernsehverträge und so gut und leicht erfüllen konnte. Aber so wirklich die Elite-Boxer hat er nie geboxt, egal in welcher Gewichtsklasse er unterwegs war. Das muss man natürlich sagen. Auch Cleverly oder Garay, das waren sicherlich die besten Gegner, aber Elite-Boxer hat er zu keinem Zeitpunkt seine Gewichtsklasse irgendwie vor den Fäusten gehabt. Weder im Light Heavyweight.
War die Ampel zum Beispiel in den Hätten auch noch.
Ja, genau. Aber im Profiboxen.
Der wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Er ist jetzt 41, ne? Also.
Da passiert nichts mehr.
Das ist halt
der große Titel nicht mehr in den Jungbrunnen fallen.
Die Karriere geht eher dem Ende entgegen, auch wenn er, glaube ich, gerade noch irgendwas versucht zu veranstalten mit Livestream in seinem Gym, einen Kampfabend vielleicht, aber er muss sich ja beeilen, er muss ja ranhalten, weil lange wird er wahrscheinlich nicht mehr da am Ring stehen können.
Ach, ist ja auch schwierig, er wird älter. Das Schlimme ist ja, er ist ja wahrscheinlich immer noch besser als alles andere, was so im deutschen Boxen so rumläuft. Also, dass er so Leute wie Zeuge Feigenbutz, Hertel und so weiter schlagen kann oder würde, sicher, die wird er immer noch klar machen.
Aber es sind doch geile Kämpfe, warum machen die dann sowas jetzt nicht? Also,
ich finde es geil. Also ich würde jetzt nicht. Willst du echt sehen, wie irgendwie Bremer Feigenbutz auseinanderschraubt?
Nee, ich rede, Feigenbutz muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich meine, Bremer wird auch älter, man weiß jetzt nicht.
Was kann denn der überhaupt noch?
Ich meine, irgendwann ist auch der Zenit vielleicht überschritten. Und Stefan Hertel zum Beispiel gegen Bremer, das wäre schon auch technisch. Ich meine, Feigenbutz hat einen ganz anderen Stil, das ist eh anders. Wenn du jetzt da jemanden nimmst wie Hertel, der auch viel Punkte sammelt und so, der hinten raus dann auch mehr ackert, so, das wäre schon nicht so uninteressant. Ich glaube schon, dass sich der Kampf verkaufen würde, aber das macht ja niemand so. Warum macht das eigentlich keiner? So, weil sie alle Angst haben, so, oder weiß ich nicht. Keiner weiß, wer bei wem boxt und dann, wer soll das veranstalten und so. Aber ich meine, sowas haben die bis zum Ende nicht gemacht. Die haben alles verpasst.
Ja,
dass keiner mehr dafür interessiert, so.
Ja.
Das sind halt mal viele vertane Chancen. Ich meine, als die damals alle zu Sat.1 gegangen sind, SES, Sauerland und weiß der Geier wer, da sind nur 2-3 Kämpfe passiert, die wirklich interessant waren. In Anführungszeichen.
Ja,
das war Sturm gegen Stieglitz, dann nochmal Abraham Stieglitz. Ja, aber sonst? Willst du etwa sagen, Conny Konrad gegen Jürgen Bremer war ein Kampf, auf den die Nation gewartet hat?
Ja, Leben das nicht. Haben sie noch gemacht. Ja, genau, aber das war ja.
Aber das ist die zweite Reihe. Ich bin immer froh, wenn so ein Kampf starten
wird. Es ist halt, aber man hat genug Leute irgendwie im Supermittelgewicht. Ich meine, da gibt es auch noch einen Leon Bauer. Leon Bauer könnte gegen Feigenwurz boxen, Leon Bauer könnte gegen Bremer boxen, Zeuge könnte gegen Bauer boxen. Es wird alles einfach nicht gemacht so. Und dann holen die irgendjemanden, den eh keiner kennt, aus dem Ausland. Das sind jetzt auch keine Big-Granaten, so, die braucht man eigentlich auch nicht. Und ich meine, die deutschen Fans kennen halt Bauer, die kennen Feigenwurz, sie kennen Bremer. Sowas würde eine Halle füllen so. Also ich meine, ja, die stehen sich alle ein bisschen selbst im Weg. So, natürlich geht das Interesse weg, wenn die ständig nur irgendwelche unbekannten Leute boxen. So, ist halt so.
Da fehlt nichts in meiner Halle.
Ja, eine kleinere? Doch, ja, natürlich. Kleine, ich sag jetzt kein Stadion, aber ich glaube schon, wenn man eine gute Promotion so ein bisschen macht, vorher könnte schon was gehen. Also muss man halt auch ein bisschen gute.
Das wird noch Jahre dauern.
Ja, aber dann gibt es die Boxer ja alle nicht mehr so und dann ist die Chance halt wieder vertan.
Bei der
ne?
Generation ist vorbei.
Ja.
Da geht nichts mehr. Das brauchen wir uns nichts vormachen.
Aber da sind ja die Promoter dran schuld. Das ist auch? Ja echt so. Weil die einfach alle, ich meine, die arbeiten nicht miteinander, die arbeiten anscheinend alle gegeneinander und so funktioniert es halt nicht. Also, das ist ja das Problem so. Und sie merken es halt, dass sie alles so ein bisschen kaputt gemacht haben, vielleicht auch. Jo. Dann haben wir genug zu Bremer. Jetzt kommt eine Frage für die Spielfreunde unter uns, wozu ich mich nicht zähle. Aber vielleicht ihr von Jonas. Hey, ich hatte eine Frage. Habt ihr früher aktiv die Fight Night-Spiele gespielt? Und wenn ja, wie haben die euch gefallen? Seit 2011, 12 gibt es ja kein neues Spiel. Glaubt ihr, durch die E-Sports WBSS, durch die die Reihe ja nochmal einem größeren Publikum präsentiert wurde, gibt es mal wieder ein Boxspiel auf der Konsole? Eddie Hearn hat ja Interesse bekundet und könnte zum Beispiel in seine Matchroom-Verträge ein Einverständnis für die Verwendungsrechte seiner Boxer fixieren. Durch die momentane Lage im Schwergewicht und die Vielzahl talentierter Boxer scheinen die Bedingungen ja gut, besonders falls sich auch The Zone daran beteiligen sollte. Liebe Grüße. Wer kennt sich da aus?
Also wäre es super. Oh, Eugen, da könnte ich dich wieder wegnocken online.
Das wirst du ja ausprobieren. Nein, also Tommy und ich, wir haben natürlich Fight Night gespielt. Und es gab mal noch andere. Wie hieß dieses eine 2D-Spiel, was man online boxen konnte?
Boah, 3D-Boxing.
Ja,
Online-Boxing, onlineboxing.com.
Ja, irgendwie sowas. Ne? Boah, das war super.
Das war das allerbeste, war das. Das müssen wir jetzt dann sofort machen.
Okay, nach dem Podcast.
Stimmt. Ja, das habe ich total verdrängt.
Falls es das noch gibt.
Ja, nee, aber das war wirklich Fight Night Edition. War richtig, richtig gut. Hat ja angefangen mit Knockout Kings. Ich habe das damals schon gespielt. Das war ja der allererste auf Knockout Kings 2000. Das hat es auf der PlayStation 1 gegeben. Und dann waren die Fightner Nachfolger. Aber das große Problem ist, dass UFC mittlerweile ein Spiel draußen hat und es verkauft sich richtig gut. Und es kaufen auch, so wie ich es mitgekriegt habe, ziemlich viele ehemalige Fight Night Spieler.
Ja, weil es kein gutes Boxspiel gibt. Wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Also ich habe ja nur... Also
Andrem auch, aber die Stand-Up-Kämpfe und wie du boxen kannst mittlerweile in den neuen Fight Night, Kombinationen, schon lang kannst du schon krank.
Also ich habe nur so ein bisschen, das haben sie ja jetzt während der Corona-Zeit, ne, die World Boxing Super Series gemacht mit diesem Spiel, aber ich meine, ja. Ich kenne mich ja echt nicht aus mit so Grafiken und so Spielen, aber für mich sah das so richtig oldschool aus. Also ja, selbst für mich so, also es sah richtig nicht so gut aus. Also ich konnte 8, das
9 Jahre alt und war damals schon nicht auf dem...
Ja, genau. Level. Also es sah gar nicht gut aus. Also klar, wenn man Boxfan ist, spielt man lieber das als vielleicht was anderes, aber wenn...
Also ich spiele immer auf dem ganz alten Nintendo Mike Tyson's Punch-Out. Gut. Wenn das noch jemand kennt.
George Foremans K.O. Boxing war das allerbeste auf der Super Nintendo. Boah,
ja.
War das super. Gegen Butterbean.
Ja, und es gab auch noch so ein Ali-Box-Spiel auf dem Nintendo Game Boy. Das war auch super.
Stimmt.
Aber ja, also ich vermisse auf jeden Fall so ein gutes Boxspiel. Fight Night war ganz cool. Man konnte ja auch Skins von den Boxern online runterladen und so, das war ganz witzig, aber es gab... auf jeden Fall gibt es da einen Mangel, aber das geht vielen Sportarten so, dass da kein gutes Spiel gibt. Und ich finde, ein gutes Spiel bringt ja auch Leute zu einem Sport hin. Gerade zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man es im Fußball vielleicht, FIFA zieht sicherlich Leute jetzt nur zocken FIFA und interessieren sich dann vielleicht auch mal für Fußball. Wenn das Spiel wirklich gut ist und was hergibt, bringt das was. Aber dadurch, dass das Boxen so ja, nicht.
Ist ja mittlerweile Randsportart.
Ja, dass es nicht unbedingt eine positive Entwicklung nimmt, so, ne? Außer jetzt.
Ja, weltweit kann man das ja nicht sagen. Boxen boomt ja schon.
Nee, ja, schon, aber fürs Zocken meine ich jetzt.
Ja, okay, dafür. Aber kein Wunder, wenn da nur so ein komisches Spiel von, weiß ich nicht wann, das sieht aus wie 90er-Jahre-Spiel oder so, mit so einem komischen Grafiken. Also das konnte ich echt nicht lange angucken. Ich hoffe, sie bringen bald mal ein neues Boxspiel raus mit auch da kannst du coole Leute bringen. Kannst du Usyk bringen, Lomachenko, oder kannst du richtig coole Boxer mit reinbringen, so neuere auch. Also würde ich jetzt einfach mal.
Das wäre super mit Seth Mitchell und Enzo Margarinelli. Ein Punkt auf Kinder haben die jeweils.
Ja, das hätte doch Charme. Aber
wir müssen jetzt einen Mitchell bauen.
Es ist halt, da gibt es auf jeden Fall eine große Lücke, ja, was das angeht. Und ich werde.
Leider ja, aber die haben es ja seit Jahren schon versprochen. Ja. Weil damals mit Al Heyman und Mayweather hat es versprochen gehabt und so, dass wieder was Neues kommt, aber nichts war.
Vielleicht rettet es Eddie Hearn. Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht. Der muss erst einmal. muss erst einmal kalkulieren, ob er wirklich einen Gewinn macht.
Ja, das stimmt, sonst lohnt es sich ja
nicht. Ja, das macht es ja nicht.
Auf keinen Fall. Das Boxliebe bestimmt nicht an.
Nee.
Okay, dann kommen wir zum Schluss, oder? Habt ihr noch, wollt ihr noch was sagen?
Wäre es so weit gewesen.
Robert, bist du
noch da? Achso, nö, ja, ich bin noch da.
Ach so, weil alle so still sind so.
Nö, okay, nö, ich hab nix. Da?
Ja, sonst können wir nur kurz noch auf das Feigenbutz-Interview eingehen. Ja, es hat ja viel Resonanz gefunden. Fange ich einfach mal an. Ja, weiß ich nicht. Man hat auch viel gelesen, was man vielleicht nicht lesen wollte oder auch unschöne Sachen, was natürlich immer so ist, wenn es irgendwie kontroverse Dinge zu besprechen gibt in einem Interview. Ja, aber wir haben uns trotzdem gefreut natürlich, dass Feigenbutz überhaupt ein Interview gegeben hat und dass er authentisch war und ja, weiß ich nicht. Also ich finde, das gehört sich auch nicht, da irgendwelche Leute dann irgendwie in Social Media dann öffentlich zu beleidigen, ehrlich gesagt, muss nicht sein. Wir wissen, also jeder hat seine Meinung und wenn es irgendwie Streit gab mit irgendeinem Promoter, mit irgendwelchen Sachen, dann wir sind da neutral, wir wissen nicht, wer da recht hat, wir hören uns das an, wir führen Interviews. Ja, und man muss sich da ja auch nicht immer so krass auf irgendeine Seite schlagen oder irgendwelche Leute beleidigen. Ich finde, das geht viel zu weit und die wenigsten waren dabei. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen wollt.
Naja, der eine sagt so, der andere sagt so. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
Ja, ich war zwar nicht dabei, aber man kann ja auch anbieten, dass die Gegenseite mal zu einem Interview kommt.
Ja, ja, das haben wir schon. Die Gegenseite hat dankend abgelehnt.
Okay.
Von daher, ja. Also wir sind da immer, wir reden ja mit jedem. Von daher ist es, wir sind für jeden offen. Aber vielleicht war das ganz gut, weil dadurch haben die Leute wieder über Boxen geredet, so haben, also ich meine, haben auch ein bisschen Kritik an ihrem Sport mitgekriegt, so aus Boxersicht. Jeder hat ja auch eine andere Sicht auf den Sport. Manche Sachen kann man nachvollziehen, manche vielleicht mehr, manche weniger, aber man muss sich ja auch nicht sofort immer angesprochen fühlen, man muss sich nicht sofort immer beleidigt fühlen. Wer da irgendwas zu klären hat, die sollen das intern machen. Ich meine, wir haben damit dann in der Hinsicht nichts zu tun und wir sind für alle offen. Jeder, der reden will, kann mit uns reden. Wir führen gerne Interviews mit Boxern, mit Leuten aus dem Boxgeschäft. Ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr ein Interview machen wollt oder irgendwas sagen wollt. Ja, das war jetzt mein Statement einfach dazu.
Ja. Und unschuldig ist wahrscheinlich generell sowieso niemand, weil jeder ist, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn man manche Sachen so liest, finde ich das auch immer ein bisschen fragwürdig so, dass man sich da auch selber dann gegenseitig so angeht, muss man auch nicht immer so
verstehen. Ja, und beim Streit ist ja klar, es gibt zwei Lager, die Leute schlagen sich halt immer auf die eine oder andere Seite, aber ich finde, wer hat noch nie in seinem Leben Fehler gemacht, so, von daher könnte man ja auch einfach mal leise sein, man sollte auf jeden Fall aufpassen, wie man sich öffentlich irgendwie vielleicht dann dazu äußert oder so, wenn man da nicht mit die ganze Zeit mit dabei war und auch nicht genau weiß, was derjenige meinte, was da passiert ist. Ich meine, das weiß niemand, das weiß nur Feigenbutz, so was er empfand, was er mitgekriegt hat, wie er sich gefühlt hat. Er hat es halt aus seiner Sicht beschrieben und ja, und wir haben es mitgekriegt und das ist halt seine Einschätzung und fertig so. Ob die allen gefällt, ist halt so. Ich meine, wir sagen auch oft irgendwelche kontroversen Sachen, die vielleicht Leuten nicht gefallen, ist halt so. Man muss halt dann damit leben, so. Also, keine Ahnung. Von daher. Wenigstens gab es ein bisschen Action.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt einfach so ein paar unangenehme Wahrheiten, die man ungern hört. Ne? Gerade im deutschen Boxen, sei es die ehrliche Einschätzung zu sich selbst, wie leistungsstark man wirklich ist und wie professionell man ist. Ich finde, da ist man nicht wirklich ehrlich. Ich meine, das sagt man natürlich nicht so gerne öffentlich. Also es gilt jetzt nicht für Feigenbutz und die Sachen, die er gesagt hat, sondern ganz allgemein. Und da mangelt es, finde ich, im deutschen Boxen allgemein doch schon so sehr an der ehrlichen Selbstwahrnehmung und ehrlichen Einordnung und an der Kritikfähigkeit so mancher Leute. Und deswegen das Boxen auch in so einem Zustand, wie es nun mal ist.
Ja, genau. Man braucht halt nicht so viele Arschlecker. Das ist einfach langweilig. Es ist halt einfach so. Die wenigsten sagen ihre Meinung so. Also, weiß nicht, wenn wir was sagen oder wenn ich was sage, was kritisch ist, ich stehe dazu und das kann mich auch jeder privat darauf ansprechen. Ich stehe dann halt zu meiner Meinung und so. Das ist halt auch so, wie die anderen auch von uns. Wir sagen auch oft irgendwas über Kämpfe, die wir einschätzen oder wir denken irgendwie, prognostizieren Kämpfe manchmal vielleicht auch falsch oder nicht jeder muss da ja damit einstimmen und so. Aber ich meine, man muss ja trotzdem deswegen nicht irgendwie gleich auf der ersten Seite irgendwo beleidigt werden oder weiß ich nicht was. Man kann sich ja normal mit jemandem unterhalten. Ich finde, besser eine Meinung haben, als gar keine Meinung haben und nur Arsch lecken. So. Von daher, das ist einfach meine Meinung. So, keine Ahnung.
Ja, und das ist keine Ahnung. Wenn ich irgendwie den ganzen Tag zu Hause auf dem Sofa sitze und nur Chips esse, dann brauche ich auch keinen Trainer, der mir sagt, boah, du hast heute aber echt gut gearbeitet und so. Ne? Also das ist ja Unsinn. Also es mangelt einfach an Selbsteinschätzung. Die Selbstwahrnehmung ist auch irgendwie so ein bisschen getrübt. Ich weiß nicht, ob sich manche einfach oder viele einfach für irgendwelche Superstars halten, aber in Wahrheit oft nur in der Kreisliga spielen oder nicht mal das, sondern eher so in der Hobby-Mannschaft. Und ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, so dass man immer irgendwie eher so gegeneinander arbeitet, anstatt miteinander. Das sieht man ja auch daran, was für Kämpfe zustande kommen. Dass es wirklich interessante Sachen nicht gibt oder oftmals nicht zustande kommen und dass keiner dem anderen irgendwas gönnt oder das ist so ein bisschen traurig. Ich weiß auch nicht, wie man das so durchbrechen könnte, aber das ist einfach nicht so einfach so in der Szene. Gut. Müssen wir sonst noch irgendwas loswerden?
Ich hab nichts mehr.
Gut. Ja, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wenn ihr sonst noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder weiß der Geier was, dann meldet euch einfach bei uns. Schreibt uns in die Kommentare oder schreibt uns per Privatnachricht oder wie auch immer. Empfiehlt uns weiter und das freut uns immer sehr. Und ansonsten bis zur nächsten Woche. Servus.
Tschüss.
Tschüss.